Marokko und Brasilien liefern sich das erste Topspiel der Weltmeisterschaft. Katar sorgt für die erste Sensation der WM. Schottland feiert den ersten Sieg seit 36 Jahren und die Türkei verliert überraschend gegen Australien. Heute dann startet Deutschland ins Turnier und muss unbedingt einen unrühmlichen Hattrick verhindern. Die Einzelheiten jetzt hier im täglichen WM-Podcast von NTV Sport. Hallo und willkommen, hier ist eine neue Folge. Wir melden uns am Sonntagmorgen mit der neuen Folge von NTV Sport, dem täglichen Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Ich bin Kevin Schulte, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank, dass ihr einschaltet nach dieser langen Nacht oder vielleicht habt ihr sie ja auch verkürzt oder unterbrochen, wie auch immer. Hier gibt es jetzt alle Informationen nochmal kurz zusammengefasst und wir blicken natürlich auch ausführlich voraus auf das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Curaçao in Houston in Texas. Aber erstmal natürlich der Blick auf die gestrigen Partien. 21 Uhr ging es los mit dem Auftaktspiel der Schweiz gegen Katar. Und die Schweiz natürlich klar favorisiert, nicht nur in der Gruppe, sondern vor allen Dingen in diesem Match gegen Katar, das nominell schwächste Team der Gruppe. Nachdem sich zuvor Kanada und Bosnien-Herzegowina 1:1 getrennt haben, geht auch dieses zweite Spiel in Gruppe B 1:1 aus. Und das ist natürlich ein richtig schlechtes Ergebnis für die Eidgenossen. Beide Teams im 4-3-3 an den Start gegangen, beide in Bestbesetzung, aber die Schweizer natürlich mit einer tollen Mannschaft, zwei Spieler aus der Bundesliga nur in der Startelf mit Gregor Kobel und Nico Elvedi. Das war in der Vergangenheit auch schon mal ganz anders, aber wenn man sich anschaut, wie viele Spieler denn zumindest bei alten Vereinen schon mal in der Bundesliga waren, dann kommen wir auf insgesamt 8 Spieler, die eben aktuell oder früher in der Bundesliga gespielt haben. Alleine, man hat das Gefühl, es spielt halt Borussia Mönchengladbach. Elvedi, jetzt immer noch da, Dennis Zakaria, Brel Embolo, Granit Xhaka, die waren früher bei Borussia Mönchengladbach. Dann haben wir noch Manuel Akanji, den Ex-Dortmunder, Rodriguez, Ex-Wolfsburger und Vargas, Ex-Augsburger im Team der Schweizer. Geholfen hat das alles nicht, obwohl es gut losging. In der 14. Minute fault der Katar-Keeper Remo Freuler. Es war knapp kein Abseits, dann gab es wegen technischer Probleme aber keine Möglichkeit, das nochmal zu 100% darzustellen. War wirklich mies gelöst, aber Brel Embolo wird es egal gewesen sein. Der nimmt sich den Elfmeter und schießt ihn rein. Seine Karriere-Elfmeter-Bilanz, die hat er jetzt so ein bisschen aufpoliert. 6 Treffer aus 10 Versuchen, das ist allerdings nichts, womit man sich so unbedingt da an den Elfmeterpunkt stellen sollte, aber bestraft wird das nicht. Bestraft wird auch nicht das ein oder andere unzulängliche Abwehrverhalten der Schweizer. Kurz vor der Halbzeit Edmilson Junior, der den Ausgleich verpasst, der hatte auch schon in der 2. Minute eine Riesenmöglichkeit für Katar, also die sich immer wieder gefährlich gezeigt haben vor dem Kasten von Gregor Kobel. Ein Schweizer Chancenfeuerwerk gab es dann letztlich in der 2. Halbzeit. Von Katar kam da gar nichts bis zur 94. Minute und da gleicht Katar aus, Flanke von links kommt rein und Kuchi setzt sich durch im Kopfballduell gegen Miro Muheim vom Hamburger SV. Die FIFA wertet das Ding dann als Eigentor vom HSV-Mann. Letztlich völlig egal. Die Schweiz spielt lange mit dem Feuer und genau das wird bestraft. 26:7 Torschüsse, aber das Ergebnis sagt 1:1 und damit im 4. WM-Spiel historisch erster Punktgewinn für Katar. Die feiern das wie ein Sieg. Weiter geht's mit der Partie Katar gegen Kanada in dieser Gruppe am Freitag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr in Vancouver. Und die Schweiz spielt dann gegen Bosnien, steht unter Druck am Donnerstagabend 21 Uhr in L.A. Wir gehen jetzt rüber nach New York, genauer gesagt nach New Jersey. Brasilien gegen Marokko, das erste richtige Topspiel dieser WM. Platz 7 in der Weltrangliste Marokko, Platz 6 Brasilien und beide Teams trennen sich am Ende leistungsgerecht. 1:1. Marokko überragend reingekommen, geht in der 21. Minute folgerichtig in Führung durch Ismail Saibari. Der nutzt einen Zuckerpass von Brahim Diaz, läuft auf und davon und trifft zur Führung. Danach schnuppert Marokko auch am 2:0. Die dominieren Brasilien regelrecht. Also so in der Defensive habe ich Brasilien seit dem historischen 1:7 2014 im Halbfinale nicht mehr gesehen. Aber sie haben ja Vinicius Junior. Mit einer tollen Einzelleistung besorgt er den Ausgleich in der 32. Minute. Und ab da war es ein anderes Spiel. Brasilien deutlich besser gespielt als zuvor. Und sie haben dann auch die besseren Chancen, schon auch in der zweiten Halbzeit, bis dann in der absoluten Schlussphase Marokko sich nochmal ein Herz fasst und so ein bisschen schnuppert am Sieg. Letztendlich geht das Ergebnis aber insgesamt in Ordnung. Beide wirkten dann auch nicht ganz unzufrieden damit, zumal sie in dieser Gruppe klar favorisiert sind gegen Schottland. Marokko sollten beide eigentlich nichts anbrennen lassen und dann kommt es vielleicht am Ende auf das Torverhältnis an im Kampf um den wichtigen Gruppensieg. Wir schalten dann jetzt zu unserem Mann in New York, in New Jersey, zu Roland Peters. Er befindet sich auf dem mehrstündigen Heimweg vom Stadion nach Hause. Roland, wie hat dir denn das Spiel gefallen? Welche Erkenntnisse nimmst du mit?
Ja, mir hat das Spiel gut gefallen. Es war ein gut klassisches Vorrundenspiel. Auf dem Papier das Top-Duell der Gruppenphase mit dem 6 gegen den 7 Platzierten der FIFA-Weltrangliste. Wobei natürlich Brasilien vom Namen her nochmal eine ganz andere Nummer ist mit 5 Weltmeistertiteln. Und irgendwie hat man so das Gefühl, die sind halt technisch total beschlagen und können immer was ganz Überraschendes kreieren. Und das war nicht so richtig zu sehen. Also der Einzige, der das gezeigt hat, war Vinicius Junior, der da auf der linken Seite die wirklich die Räume bespielt hat und dann auch mal was ja, Kreatives richtig gezeigt hat. Ich habe überraschend viele Stockfehler irgendwie gesehen von den Brasilianern, was ich gar nicht so erwartet habe. Die waren physisch extrem stark. Die Marokkaner waren leichtfüßiger, wendiger, auf engem Raum auch mal eine Lösung gefunden. Nicht immer natürlich, aber sie haben sich in jeden Zweikampf geworfen und haben die Brasilianer ganz schön in Bedrängnis gebracht. Insbesondere in der ersten Halbzeit. Also das 1-0, das war schon schockierend. Da sind erstmal alle im Publikum verstummt, weil 80% des Stadions, würde ich jetzt mal schätzen, von den 80.000 waren in Gelb und Grün gekleidet. Wahrscheinlich haben wir die ersten beiden der Gruppe gesehen. Und richtig überrascht hat mich der Sechser, der Marokkaner, ein 18-Jähriger von LOSC Lille, der wirklich da, mit welcher Ruhe der am Ball war, hat mich beeindruckt. Er hatte fast immer eine kreative Lösung und war auch einen Schritt schneller. Ayoub Ouahadi, der hat da die zentralen Räume bespielt im Mittelfeld und das war, hat mich sehr beeindruckt. Das war für mich so die Überraschung eigentlich, weil den hatte ich nicht auf dem Zettel.
Und wie hat dir die Atmosphäre gefallen? Wie war die Atmosphäre im und auch außerhalb des Stadions?
Die Stimmung war gut, insbesondere im Vorfeld der Partie erstmal am Times Square. Da haben die Brasilianer richtig Alarm gemacht. Und dann mussten sie aber zum Stadion kommen. Das liegt in New Jersey, nicht in New York. Das heißt, man muss über den Fluss, über den Hudson River oder drunter her auf die andere Flussseite. Und wenn man dann zu Fuß geht, dann braucht man ungefähr 6,5 Stunden. Und das Stadion liegt in so einem Sumpfgebiet oder an so einem Sumpfgebiet. Und deswegen gibt es eigentlich kaum Optionen. Man muss mit dem Auto fahren oder mit dem Bus oder mit dem Zug. Und im Stadion war die Stimmung dann super. Die Brasilianer waren euphorisch zu Beginn fast schon, aber dann hat Marokko ihnen schnell den Zahn gezogen. Die ersten 10 Minuten, die Brasilianer hinten reingedrängt, die haben richtig geschwommen und dann haben sie auch noch das 1-0 geschossen und dann war die Luft erstmal raus bei den Brasilianern. Das hat sich dann schnell wieder gelegt, aber das Stadion war brasilianisch dominiert. Wahrscheinlich, wenn die Musik nicht so mega laut gewesen wäre, ja. Das war unfassbar, wenn man auf dem Rang gestanden hat, musste man sich anbrüllen, damit man miteinander zu reden. So laut war die Musik. Also jegliche Fanaktivität außerhalb der 90 Minuten plus Nachspielzeit war praktisch dadurch unmöglich.
Roland, wir müssen natürlich auch sprechen über die New York Knicks. Die sind tatsächlich NBA-Champion geworden. Spiel 5 der Serie in San Antonio gewonnen und damit vorzeitig World Champions, wie die US-Amerikaner immer so schön sagen. Da bleibt in New York natürlich wenig Platz für WM-Begeisterung, oder? Also das ist ja eine Stadt, die nach diesem Titel der Knicks auch gelächzt hat in den vergangenen Wochen. Jetzt ist es soweit. da ist in Sachen WM-Begeisterung noch Luft nach oben.
Ich kann mir vorstellen, dass da die Intensität in der Stadt auch nochmal zunimmt. Natürlich auch abhängig davon, welche Länder sich jetzt in der K.O.-Runde qualifizieren. Je nachdem, welche Nationalitäten vertreten sind. Und hier hört man die nix. Welche Nationalitäten vertreten sind. Zum Beispiel Mexikaner. Ja. Ja, solche spontanen Jubelausbrüche, die du vielleicht jetzt hörst im Hintergrund, das ist genau das, was woanders noch viel, viel lauter passiert. Ich bin hier eigentlich in eine stille Ecke geflüchtet, um mit dir zu sprechen. Aber das ist nicht so richtig möglich heute Abend.
Nochmal zurück zum Fußball. Was bleibt von diesem ersten WM-Spiel im Finalstadion? Es war die erste Partie der WM, die so richtig sportlich überzeugen konnte. Letztendlich ein gerechtes Remis und eben alles offen in Sachen Gruppensieg. Vorne in der Tabelle aber erstmal Schottland, denn die gewinnen gegen Haiti mit 1:0. Es war eine sensationelle Stimmung, das vorweg vor dem Spiel in Boston. Die Hymne der Schotten, etwas ganz Besonderes immer und auch hier mit sehr viel Inbrunst intoniert von den vielen schottischen Fans im Stadion. Das erste Mal auf der WM-Bühne seit 28 Jahren, das muss gefeiert werden. Sie konnten es feiern, anders als Haiti, zum ersten Mal seit 52 Jahren auf der WM-Bühne. Aber trotzdem, sie haben sich teuer verkauft, der klare Außenseiter in dieser Gruppe und auch in diesem Spiel. In der 17. Minute, das erste Mal wird's brenzlig für Haiti. Scott McTominay, der Starspieler von Schottland, der Spieler vom SSC Napoli, trifft den Pfosten in der 28. Minute. Dann das goldene Tor. John McGinn von Aston Villa trifft zum 1:0. Danach ist es alles in allem sehr zerfahrenes Spiel. In der 85. Minute gibt es echt noch eine gute Ausgleichschance, so ein bisschen aus dem Nichts. Pierrot, der köpft aber knapp vorbei und vergibt damit den haitischen Jubelsturm, der sich schon so ein bisschen angebahnt hatte. Also ja, wäre so ein bisschen ähnlich gewesen wie das, was die Schweizer gemacht haben. So ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Aber Schottland wird eben nicht bestraft, sammelt ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Es ist das erste siegreiche WM-Spiel seit dem 16. Juni 1990. 2:1 damals in Genua gegen Schweden gewonnen. Insgesamt erst der 5. Sieg im 23. WM-Spiel. Und die Basis, um auf die K.O.-Runde schielen zu können. Also die 3 Punkte, die haben die Schotten gebraucht. Jetzt geht es im nächsten Spiel gegen Marokko. Das wird nicht leicht. Samstag 0 Uhr, Samstag 2:30 Uhr haben wir dann Haiti gegen Brasilien. Haiti, der sich teuer verkauft hat, aber das vermutlich dann auch mit 0 oder vielleicht maximal 1 Punkt aus dieser Gruppe rausgehen wird. Aber Richtung K.O.-Runde, da sehe ich keinen Pfad jetzt nach dieser Auftaktniederlage gegen Schottland. Für die Bravehearts sieht das besser aus. Deutlich besser ist die Ausgangslage jetzt auch für Australien. Das hatte keiner auf dem Schirm. Australien gewinnt im 6-Uhr-Spiel, im ersten 6-Uhr-Spiel dieser WM gegen die Türkei. Das WM-Comeback der Türkei nach 24 Jahren, WM-Dritter geworden 2002, und es war ein ganz schlechtes Comeback. Man verliert gegen Australien, gegen das nominell eigentlich schwächste Team der Gruppe sogar, mit 0:2. Letztendlich fing es ja schon nicht so gut an. Nur eines der 2 Fragezeichen im Kader der Türkei hat es geschafft in die Startelf. Hakan Çalhanoğlu, für den hat's gereicht, aber Kenan Yildiz nicht rechtzeitig ausreichend fit für die Startelf. Er wurde dann zur Pause eingewechselt. Deshalb natürlich der Fokus noch mehr auf Superstar Arda Güler von Real Madrid, aber auch der konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Bei Australien, da hatten wir unter anderem ein Jacob Italiano in der Startelf. Der hat mal in Mönchengladbach gespielt, aber den kennt keiner, ja, weil er nur für die zweite Mannschaft am Start war oder für die Junioren. Am Ende bleibt festzuhalten, die Australier haben es defensiv überragend gemacht. Die haben alles wegverteidigt. Man hatte das Gefühl, irgendwann die Türkei, die können hier noch bis 11 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit spielen. Es würde nichts mehr passieren, denn im Kasten hat sich Patrick Beach ja auch ein bisschen unsterblich gemacht. Also wenn mal einer durchging, dann hat Patrick Beach diese Bälle alle pariert. Patrick Beach, Bondi Beach. Ich würde sagen, das steht ab sofort für Australien zusammen. Und bei Australien müssen wir natürlich besonders auch noch hervorheben, die Torschützen, Iran Kunda, Ex-Bayern-Spieler, Ex-Bayern-2-Spieler, auch hier also einer, der es nicht zu den Profis richtig geschafft hat, genau wie Jacob Italiano, aber er trifft zum überraschenden 1:0. Die Türkei versucht alles, in der 30. Minute ist man nah dran am Ausgleich, also nur 3 Minuten nach dem Rückstand. Badacci ballert aus der 3. Reihe drauf, landet am Pfosten. Dann haben wir noch einen Freistoß von Arda Güler in der 56. Minute, der gefährlich wird. Später noch zwei Top-Chancen. Eine kurz vor dem 2:0 für Australien, das Connor Metcalf vom FC St. Pauli aus der zweiten Reihe erzielt. Australien wirklich teilweise 9 Spieler im eigenen Strafraum und Torwart, also eigentlich 10 Spieler im eigenen Strafraum, verbarrikadiert. Und dann eben nutzt man diesen einen Vorstoß zum 2:0 und davon konnte sich die Türkei endgültig nicht mehr erholen. Und damit wird diese Gruppe echt offen. Australien spielt gegen die USA um 21 Uhr am Freitag und die Türkei misst sich mit Paraguay im Duell der Enttäuschten. Samstag 5 Uhr morgens, so geht's weiter. Und wie geht's los für die deutsche Mannschaft? Da blicken wir jetzt drauf in der Vorschau auf den 4. WM-Tag. Deutschland gegen Curaçao in Houston, 19 Uhr Anstoß, das Auftaktspiel für Deutschland gegen den kleinsten WM-Teilnehmer. 155.000 Einwohner leben auf der Insel in der Karibik. Bis auf Tahith Chong von Sheffield United sind alle Spieler in den Niederlanden geboren. Die deutsche Mannschaft hat sich gestern aufgemacht, von Winston-Salem aus nach Houston, circa 2 Stunden geflogen. Spiel ist ja dann auch heute früh am Tag, 12 Uhr Ortszeit, 7 Stunden ist der Zeitunterschied zu uns in Deutschland. Julian Nagelsmann, der spricht so ein bisschen von einem Spiel unter DFB-Pokal-Bedingungen. Klarer Favorit gegen klarer Außenseiter. Der Gegner, der ist aber gefährlich, weil der hat einfach nichts zu verlieren, sagt er. Und Dick Advocaat, der pflichtet ihm bei, der Trainerkollege, der Trainer von Curaçao, sagt, wir können nur gewinnen, wir haben wirklich gar nichts zu verlieren. Und damit hat er natürlich recht. Dick Advocaat, müssen wir auch drüber reden, wird zum ältesten Trainer der WM-Geschichte mit 78. Vor dem Turnier war das noch Otto Rehhagel, Griechenlands Trainer 74. Dann hat sich beim Eröffnungsspiel Hugo Broos den Titel geschnappt. 7 Stunden später der Titel aber auch schon wieder weg, denn Miroslav Kubek, der ist so ein paar Tage älter, der Trainer der Tschechen mit 74. Und der wird jetzt aber auch wieder geschluckt von Dick Advocaat. Julian Nagelsmann übrigens ist der jüngste WM-Trainer aller Zeiten. Wir schalten dann jetzt, um die letzten Eindrücke vor dem deutschen Auftaktspiel zu gewinnen, zu unserem Korrespondenten für RTL NTV vor Ort, Felix Görner, die ganze Zeit am Puls der Zeit rund um das DFB-Team. Felix, wie lief denn die Woche in Winston-Salem in North Carolina ab? Gab es da irgendwelche Überraschungen? Entwickelt sich ein Geist von Winston-Salem oder spukt es jetzt doch nicht in dem doch eher altertümlich wirkenden Hotel der deutschen Mannschaft?
Die Woche in Winston-Salem ist eigentlich geprägt gewesen von ganz unterschiedlichem Wetter. Wir haben also hier dieses typische Northern Carolina-Wetter, das heißt also von brüllender Hitze. Das war zum Beispiel gestern der heißeste Tag, auch an dem dann auch zur Mittagszeit trainiert wird. Dann hatten wir auch Platzregen, dass man wirklich aus dem Nichts plötzlich eine halbe Stunde einen starken Regen hat. Und daran müssen sich sowohl Spieler als auch Journalisten und Menschen gewöhnen. Das ist auch ganz interessant. Die Menschen haben sich natürlich daran gewöhnt und sagen dann auch, ich bleibe mal lieber drinnen. Also das heißt, man sieht dann auch innerhalb der Stadt wenig bis gar keinen Verkehr oder vor allen Dingen auch Menschen, die rumlaufen in einer Stadt, die ja immerhin 250.000 Einwohner hat. Also das Wetter ist schon sehr, sehr einprägsam für Menschen, die rumlaufen. Und ansonsten der Geist von Winston-Salem, den sehen wir wirklich auch erst am Sonntag das erste Mal. Also ist er wirklich Huibu und gibt es Albträume, die Curaçao heißen. Ansonsten das Mannschaftsquartier ist, all das, was wir sehen, ist sehr, sehr gut. Allerdings muss man da sagen, und das wird dann auch ein Thema werden, weil das hört man von jüngeren Spielern schon, dass natürlich dieses alte Gemäuer, dieses über 100 Jahre alte Gebäude, jetzt nicht jedermanns Sache ist. Also Manuel Neuer mit 40 oder Julian Nagelsmann mit 38 fühlen da sicherlich, oder Rudi Völler mit 66 fühlen sich da wesentlich wohler als junge Menschen, die vielleicht ein etwas stylischeres Hotel gewohnt sind. Aber das ist bei der ganzen Trainingszeit eigentlich nur ein Randaspekt und deswegen können wir also noch nur von guten Geistern im Hotel Winston-Salem sprechen, im Graylin Estate. Deutsche Fans haben wir noch nicht gesehen. Interessant ist, dass an der Uni Es gibt dann schon eine deutsche Professorin für künstliche Intelligenz. Mit der haben wir uns lange unterhalten. Allerdings, jetzt sind halt auch die Sommerferien und das heißt also auch die Studierenden sind nicht an der Universität. Man hat da und dort Klassen. Also man würde jetzt sagen, in Deutschland Oberstufenschüler gesehen, die sich die Uni angeguckt haben. Aber wenn man sie dann auch auf das Thema Soccer anspricht, dann merkt man, dass der laufende Stanley Cup deutlich höher im Ranking steht. Und wir zum Beispiel auch in einem Pub waren, wo gerade der Stanley Cup stattfand. Und dann war ich gerade auf dem Wege zur Toilette und dann fiel ein Tor und ich dachte, ui, das ist also richtige Sportbegeisterung in Amerika. Also da muss der Soccer noch ein bisschen aufholen, aber das werden wir ja vielleicht dann in den Stadien auch sehen. Also der Geist von Winston-Salem, das ist kein Poltergeist, das ist kein Schreckgespenst. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt die große Fußballbegeisterung auslöst. Die sehen wir sicherlich erst in den Stadien.
Und wie ist so generell die Stimmung vor Ort beim Kader, beim gesamten DFB-Tross? Wie nah oder auch nicht kommt ihr als Reporter an die Mannschaft heran? Was läuft da so gut, was nicht?
Die wird natürlich wie immer in diesen Trainingslagern oder vor den Spielen wird die dokumentiert, herbeigeredet, man wiederholt das, was der Mitspieler gesagt hat oder wichtige Mitglieder, die die Führungsstärke haben, die sprechen dann von dem tollen Mannschaftsgeist und so. Ich glaube, weil das immer so war, dass in dem Moment, wo eine Stammelf feststeht, es Gewinner und Verlierer gibt und die Stammelf haben wir, sodass wir also auch in der nächsten Woche mal ganz genau hinschauen müssen, hat es Auswechslungen gegeben, sind Spieler reingekommen, die Punkte gesammelt haben für sich selber oder bleibt es dabei? Und wir haben ja Spieler, die zum Beispiel dosiert spielen müssen, wie Kai Havertz zum Beispiel, Jamal Musiala auch. Und das sind natürlich schon Stützen, wenn die wegbrechen oder wenn die weiter wie Musiala zum Beispiel noch ihrer Bestform hinterherlaufen, dann könnten sich wieder Sachen ergeben, zum Beispiel ein Undav, der reinrutscht oder Goretzka, der reinrutscht, wenn bei Metscher zum Beispiel etwas passiert, dann könnten solche Spieler schnell wieder ein neues Thema ergeben. Wir kommen beim Training teilweise sehr nah ran. Das ist eigentlich schön zu sehen, gerade was die Hitze angeht. Die Spieler pumpen schon nach 10 Minuten richtig schwitzen, im krassen Ausmaß auch. Der DFB hat ja nicht nur Kühlwesten vor dem Training, sondern auch große Ventilatorenanlagen. Und das, da merkt man, dass das nicht nur eine Show ist, sondern die Spieler suchen diese Ventilatoren und stellen sich davor, Schlotterbeck, Goretzka und jeder, der mal eine kleine Pause braucht. Deswegen sind diese 31 Grad und 60% Luftfeuchtigkeit, die sind wirklich auch teilweise sportfeindlich um die Zeit. Da müsste man als normaler Sportler sofort den Rat vom Arzt annehmen und sagen, geh raus aus der Sonne. Aber die müssen das halt. Machen das bislang auch sehr gut. Es hat jetzt 3 intensive Trainingseinheiten gegeben von Nagelsmann. Das Interessanteste ist natürlich, dass Manuel Neuer spielen wird aus unserer Quellenlage und Nagelsmann ansonsten nichts an der Startformation verändert. Nicht gut sind zum Beispiel die Torhütereinheiten, die dann auf einem Nebenplatz stattfindet, sodass man sich dann von der Öffentlichkeit von uns entzieht auch. Dieses typische Katz-und-Maus-Spiel, wo seid ihr, dann sind wir weg. Das wird schon gemacht. Gestern war es besser. Da haben alle zusammen trainiert auch.
Ganz generell deine Erwartungen jetzt an das deutsche Team, an dieses Auftaktspiel gegen Curaçao?
Von der deutschen Mannschaft erwarte ich einen sehr, sehr deutlichen, dominanten Auftritt. Ansonsten wären diese Worte nur Schall und Rauch in der Hitze von Winston-Salem gewesen. Also jeder sagt es muss klar gewonnen werden, es muss deutlich gewonnen werden. Und 10 Siege in Folge sind dann auch eine sehr, sehr gute Referenz und geben der Mannschaft sehr viel Selbstvertrauen auch.
Und letzte Frage von mir, erwartest du eine Startelf-Überraschung? Zaubert Nagelsmann noch irgendwas aus dem Hut? Er hat ja jetzt auch schon so ein paar Startelf-Garantien verteilt an Manuel Neuer, an Nathaniel Brown, an Jamal Musiala. Kann er irgendwie ansonsten, wenn er personell nicht überrascht, taktisch überraschen?
Bis auf die Torhüteränderung von Baumann zu Neuer keine Änderungen, weil Nagelsmann sich festgelegt hat. Und das ist ja bei ihm schon etwas Besonderes, über so einen längeren Zeitraum jetzt mal auch 3 Spiele, dass man sieht, das sind die Nummer-1-Spieler und nicht die Herausforderer. Und da ist er gut beraten, aus meiner Sicht auch daran festzuhalten. Und ich bin dann aber auch gespannt, wie er dann auf bestimmte Leistungslöcher, sollte Musiala wieder so in ein Loch fallen, reagiert, ob er den Mut hat, solche großen Entscheidungen wie Musiala raus, während eines Spiels dann auch durchzuziehen. Das wird gegen Curaçao noch kein Thema werden, aber gegen den Elfenbeinküste, wenn er wirklich 11 fitte Spieler braucht, gegen die Elfenbeinküste, dann wird es sehr, sehr interessant sein. Und taktischer Natur, es wird ein besseres Pressing geben als zuletzt gegen die USA. Da hat es, das haben wir auch von Rudi Völler gehört, da hat es noch Abstimmungsschwierigkeiten gegeben. Nicht alle haben mitgemacht. Jetzt in einer klimatisierten Halle fast, in Houston, gehe ich davon aus, bei 22 Grad, hat keiner mehr eine Ausrede, taktisch sich zurückzuhalten oder vom Gas zu gehen. Also erwarte ich da einen Mann-gegen-Mann-Pressing-Einsatz der deutschen Mannschaft, um die Curaçao-Hoffnung im Keim zu ersticken. Alles andere würde mich überraschen und auch enttäuschen, weil das ist eine Mannschaft über 80 in der Weltrangliste und damit auch klar zu schlagen. Und deswegen freuen wir uns jetzt einfach mal auf den ersten Auftritt der deutschen Mannschaft, der zumindest uns ein paar Antworten geben wird. Wie gut ist die deutsche Mannschaft, auch wenn sie die Pflicht hat, einen hohen Sieg einzufahren? Und der könnte dann tragen in das weitere Turnier. Das erste Spiel war und ist auch nach wie vor erst einmal ein Fingerzeig für das ganze Turnier und dementsprechend auch nicht versemmeln. Bitte.
In der Tat, Felix, das Auftaktspiel setzt auch historisch betrachtet wirklich den Ton für das ganze Turnier aus deutscher Sicht. Das Ergebnis für den weiteren Verlauf von entscheidender Bedeutung, das zeigt der Blick auf die letzten Weltmeisterschaften. In diesem Jahrtausend war das immer so. 2002 gab es das 8-0 gegen Saudi-Arabien, Deutschland überraschend ins Finale gekommen. 2006 Heim-WM-Sommermärchen entstanden auch durch ein 4-2 im Auftaktspiel gegen Costa Rica. Am Ende stand das Halbfinale. 2010 4-0 gegen Australien, am Ende Halbfinale. 2014 4-0 gegen Portugal, am Ende Weltmeister. 2018 0-1 verloren gegen Mexiko, aus in der Vorrunde. 2022 1-2 verloren gegen Japan, aus in der Vorrunde. Es gilt also für das deutsche Team, einen unrühmlichen Hattrick zu verhindern. Nach dem deutschen Spiel wird es dann auch für die Niederlande erstmals ernst. In Dallas, also auch in Texas, spielt die Elftal gegen Japan. Die Niederlande insgesamt, habe ich so das Gefühl, im Vorfeld schon noch ein großes Fragezeichen. Einerseits wirklich eine hochveranlagte Truppe, vor allen Dingen defensiv, andererseits offensiv wirklich nicht so stark aufgestellt. Und zum Favoritenkreis gehören sie eigentlich nicht. Fraglich ist auch Torwart Bart Verbrüggen, das natürlich auch potenziell ein Problem. Der hat sich im letzten Testspiel an der Hüfte verletzt. Möglicher Ersatz ist Marc Flecken von Bayer Leverkusen. Das Auftaktspiel wird auch schon schwierig gegen Japan. Die wollen erstmals übers Achtelfinale hinauskommen. Auch das wird nicht leicht für Japan, aber die haben schon sehr viel Power in den eigenen Reihen. Auch viel Bundesliga-Vergangenheit, viel Aktuelles aus der Bundesliga mit Litz Doan von Frankfurt, mit Hiroki Ito von Bayern München, mit Tanaka, der zu Schalke gewechselt ist. Aber auch ein Ko Itakura, ehemals Borussia Mönchengladbach, ein Daichi Kamada, ehemals Eintracht Frankfurt und Auch Deutschland ist gewarnt. Auftaktspiele gegen Japan, die gehen nicht immer gut aus. Auftaktspiel Nummer 2 in der deutschen Gruppe ist dann um 1 Uhr nachts in Philadelphia, Elfenbeinküste gegen Ecuador. Beide auf einem ähnlichen Niveau, Elfenbeinküste im Test 2-1 in Frankreich siegreich gewesen. Extrem viel Schnelligkeit bringen sie mit, allen voran mit dem Leipziger Jan Diomandé. Ecuador, die bringen vor allen Dingen eine starke Defensive mit. Die haben in 18 Quali-Spielen in Südamerika nur 5 Gegentore kassiert. Platz 2 am Ende in der Tabelle hinter Argentinien. Obwohl man sogar mit minus 3 Punkten in die Quali starten musste, hat man den gesamten Rest außer Argentinien alles hinter sich gelassen. Dazu bringt uns mal Johannes Skiba, den kennt ihr schon aus den vergangenen Tagen, aus den vergangenen Folgen hier auf Stand. Er ist Experte für den südamerikanischen Fußball und hat einen Podcast namens Gol Olimpico.
Genau, das war quasi in der vorletzten WM-Quali, also zur WM 2022 in Katar, hat Byron Castillo, ein Rechtsverteidiger, sehr, sehr viele Spiele gemacht, war der Stammspieler. Und dann kam ja so einige Monate vor der WM 2022 raus, dass er mit gefälschten Pässen gespielt hat. Also er ist eigentlich Kolumbianer. Er ist an der Grenze zu Ecuador geboren, aber er ist Kolumbianer und seine Papiere waren einfach gefälscht und dadurch haben sie dann diese Strafe bekommen, was diese Leistung, also Zweiter in der Eliminatorias in der WM-Quali Südamerikas zu werden, ist schon eine absurd gute Leistung und dann noch mit diesem Handicap. Haben natürlich vielleicht ein bisschen davon profitiert, dass Brasilien extrem gestruggelt hat, aber nichtsdestotrotz, das ist nicht hoch genug zu bewerten, haben dann in der WM-Quali hinten raus auch noch das letzte Spiel gegen Argentinien gewonnen mit 1-0 in Guayaquil. Messi hat zwar nicht mitgespielt, aber das war so der krönende Abschluss. Das war wirklich eine historische WM-Quali von Ecuador.
Erleben wir denn gerade die goldene Generation von Ecuador?
Ja, man muss das wirklich so sehen, dass Ecuador gerade seine goldene Generation hat. Das ist in Südamerika die Generación Dorada. Das ist so ein bisschen so ein Label, was sich in jedem Land, jede Generation so ein bisschen erarbeiten will. Ist gerade noch in Ecuador umstritten, weil du, wie du schon erwähnt hast, in Deutschland kam Ecuador das einzige und erste Mal ins Achtelfinale 2006 und das wollen sie natürlich jetzt auch erreichen und haben natürlich jetzt einfach auch individuelle Spieler, die man auch teilweise aus der Bundesliga von früher zumindest kennt, Piero Hincapié, Julian Pacho, zweimaliger Champions League-Sieger, Moisés Caicedo von Chelsea, das ist meiner Meinung nach einer der besten Sechser der Welt aktuell. Und das ist einfach eine extrem kompakte Mannschaft, die wirklich mit einer sehr, sehr hohen Intensität spielt und alles auf dem Platz lässt, was sie haben, ist dazu auch noch eine relativ junge Mannschaft mit ein, zwei Ausnahmen, haben mit Sebastian Becacece einen argentinischen Trainer, der in der Schule von Jorge Sampaoli war, der ja wiederum ein Schüler von Marcelo Bielsa ist. Also da ist ganz, ganz viel dahinter und die sind halt super, super schwer zu bespielen einfach. Zum einen durch diese individuelle Qualität, zum anderen aber auch, weil sich diese sehr, sehr guten Spieler auch zu einer tollen Truppe geformt haben.
Und generell, wie sieht die Zielsetzung aus? Was ist realistisch für Ecuador bei diesem Turnier?
Das große Ziel und die Erwartungshaltung sowohl von Fans, von Medien als auch von der Mannschaft selber, auch vom Trainer, denke ich, auch wenn das natürlich nicht so offensiv kommuniziert wird, ist ganz klar das Achtelfinale. Also nicht das 16. Finale, sondern wirklich das Achtelfinale. Man will da anknüpfen, wo der Rekord liegt sozusagen. Und das muss die Marschroute sein. Mit dieser Mannschaft, Ecuador hatte individuell noch nie so gute Fußballer in seinen Reihen. Ich habe es eben schon gesagt, die meisten spielen in Europa, kaum ein Spieler mehr in Ecuador. Das war vor 20 Jahren in Deutschland auf jeden Fall nicht so der Fall. Und das ist ganz klar das Ziel und das ist auch eine Zielvorgabe, die ich diesem Team insgesamt auf jeden Fall auch zutraue.
Danke einmal mehr an Johannes für die Expertise, für die Einschätzung hier zu Ecuador. Sprechen wir jetzt noch ganz kurz über das letzte Spiel des Tages. 4 Uhr morgens in Mexiko, in Monterrey, wird gespielt zwischen Schweden und Tunesien. Das ist das Parallelspiel in Gruppe F in der Niederlande-Japan-Gruppe. Schweden, besonders kurios, ohne Sieg in der Quali-Gruppe zur WM gekommen. Wie geht das? Weil es gab ja einen zusätzlichen Quali-Pfad über die Nations League. Damit hat man es in die Playoffs geschafft und dort hat man dann 2 Spiele gewonnen gegen die Ukraine, gegen Polen und ist jetzt hier bei der WM dabei. dabei und ja, will in erster Linie natürlich durch die Gruppenphase durchkommen. Da ganz wichtig, von entscheidender Bedeutung, 3 Punkte gegen Tunesien. Schweden setzt da auf einen starken Sturm, auf eine starke Offensive. Mit Gyökeres und Alexander Isak ist man da wirklich top besetzt, aber ansonsten ist die Mannschaft eher Durchschnitt, würde ich behaupten. Tunesien setzt voll auf Bundesliga-Power. Das hat uns so ein bisschen durch die heutige Folge getragen und passt auch hier vor allen Dingen in Bezug auf die Mittelfeldzentrale. Da hat man mit El Yeskiri von Eintracht Frankfurt und Rani Khedira von Union Berlin einen guten, soliden Block. Und das war's für diese Ausgabe, für diesen Tag von NTV Sport, dem täglichen Podcast-Begleiter zur Fußball-Weltmeisterschaft. Danke fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn wir auch morgen uns wieder hören. Dann natürlich mit der großen Analyse des ersten Spiels der deutschen Mannschaft gegen Curaçao. Macht's gut. Danke. Bis dahin. Ciao, ciao.